von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt ja schon gehört, mein Thema hat heute mit Hoffnung zu tun. Und das Thema heißt Hoffnung im Leid, neue Identität in Christus. In unserem Leben haben wir immer wieder Leid, Nöte, Probleme und Herausforderungen, die nicht in unseren Plan reinpassen, die wir durchmachen müssen und die uns oftmals schwer treffen. Auch in der Bibel gibt es viele Situationen eigentlich. Jeder Mensch in der Bibel erlebt Probleme in seinem Leben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Es gibt also keinen perfekten Weg im Umgang mit schwierigen Situationen oder Leid. Der heutige Text steht im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Verse 13 bis 21. Und ihr kennt es schon von anderen Predigten, vom Bibelprojekt, das Bild, es ist nicht ganz drauf, wer es ganz sehen möchte, ich habe das Buch dabei. Der kann es sich nachher gerne nochmal in groß anschauen. Das sind die Bilder alle drin, mit dem Text auf den Videos. Also, wer das gerne nachher noch sehen möchte. Da ist immer so gut der Zusammenhang erklärt. Zur damaligen Zeit, steht der 1. Petrus, war es so, dass der Petrus den Brief gar nicht geschrieben hat, sondern einen Auftrag gegeben wahrscheinlich. Sein Kollege Silvanus hat ihn geschrieben. Und es war kein normaler Brief, es war ein Rundschreiben und ging an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Er ist heute in der Türkei. Dort lebten meist nicht jüdische Christen und die wurden von ihren römischen und griechischen Brüdern verfolgt. Ihnen wurden Feindseligkeiten entgegengebracht, sie wurden belästigt. Und Petrus schrieb diesen Brief, um sie zu ermutigen. Er wollte ihnen Hoffnung schenken, er wollte sie stärken. Und das macht er, indem er ihnen sagt, dass sie zur Familie Gottes gehören, dass sie eine neue Identität in Christus haben, zu dieser Familie gehören. Und dass die Hoffnung darauf liegt, dass Jesus wiederkommen wird. Warum? Kommen wir zum heutigen Predigttext. Der beginnt, wie gesagt, in Vers 13. Ich habe ihn aus der guten Nachricht raus. Aufruf zu einem Leben, was Gott gefällt. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ich habe mir den Text ein bisschen unterteilt in vier Abschnitte. Einmal die ersten zwei Verse, Gnade und Gotteskindschaft. Dann die nächsten drei Verse, Heiligkeit und Gottes Zugehörigkeit. Dann nochmal drei Verse zum Opfer. Und der letzte Vers, Vertrauen in Jesus. Gnade, Gottes Kindschaft. Ich denke, die meisten von euch werden dieses Bild kennen. Auf der einen Seite der Mensch, auf der anderen Seite Gott und dazwischen die tiefe Schlucht der Schuld und Sünde, die nicht überbrückbar ist. Und ihr wisst auch schon, was dann da reinkommt. Das Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Und so dürfen wir die Gnade Gottes erfahren, dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen. Petrus sagt in seinem Brief den Vergleich, also wenn es steht im Vergleich zum Alten Testament, Verweis zum Alten Testament steht drin, dass die Christen dort aus Kleinasien ihr altes Leben zurücklassen sollen, so wie damals die Israeliten in Ägypten. Er zeigt ihnen, dass sie jetzt zum Volk Gottes, zu Abrahams Nachkommen dazugehören. Dass sie manchmal auch Ähnliches durchmachen. Und er zeigt ihnen dann aber noch eben auch auf, dass Jesus für sie gestorben ist und dass sie deswegen aus Gnade zu Gott kommen können und sogar Gottes Kinder sein dürfen. Aus der Liebe, die Gott für uns hatte, hat er seinen Sohn geschenkt, und diese Liebe verändert. Diese Liebe hilft, wenn man geliebt ist, kann man manche Situationen oftmals leichter durchstehen, als wenn man sich alleine fühlt. Und aus dieser Liebe heraus kommt dann auch die Veränderung. Es ist eine reine Gnadentat, es ist keine Leistung, die ich erbringen kann, um zu Gott zu kommen, sondern es ist ein reines Geschenk, es ist Gnade Gottes. Und deswegen aus der Liebe heraus kann ich verändert werden. Kann ich mich verändern? Und so kommen wir dann zum Wort Heiligkeit. Heiligkeit war für mich immer ein sehr schwieriges Wort. Ich habe auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gefunden, wie Heiligkeit beschrieben wird. Vollkommenheit, Reinheit, Heil, Segen, Glück, im Alten Testament Unnahbarkeit und Verfügbarkeit, im Neuen Testament Verehrung oder Furcht. Aber was ich am besten fand, war zueignen, zu Gott gehören. Das Heiligkeit bedeutet, ich bin heilig, weil ich zu Gott gehöre. Und dann wird dieser Begriff, dieses große Reinheit und Vollkommenheit und Heil und Segen, ganz anders zu verstehen. Ich bin nicht heilig, weil ich so ein heiliges Leben führe, sondern ich bin heilig, weil ich zu Gott gehöre. Durch Jesu Gnade. Und dadurch habe ich diese neue Identität in Christus. In Christus leben. Und darüber bin ich heilig. Diese Diese Heiligkeit konnte man nicht immer über Jesus erreichen. Im Alten Testament gab es ja noch die Opfer. Ihr kennt sie sicher alle aus dem Alten Testament, die Geschichten, wo Ziegen oder Lämmer geopfert wurden, Rinder, Schlachtopfer, Brandopfer, Sühneopfer. Es gibt ganz viele, wo man sich auch stundenlang mit beschäftigen, wenn es einen interessiert. Aber da möchte ich gar nicht so viel von erzählen. Es hat angefangen mit der Geschichte in Ägypten, dass die Israeliten, als die Plage mit dem Erstgeborenen, Tod des Erstgeborenen kam, dass die ja ein Lamm geopfert haben. Also die haben das geschlachtet und haben das Blut an die Tür gestrichen, dass der Engel des Todes wusste, hier ist schon jemand gestorben, hier muss ich niemanden mehr umbringen. Und später dann in der Wüste, im Heiligtum wurden dann Sünden übertragen zum Beispiel und entweder wurde der Bock in die Wüste geschickt oder es wurde geopfert und speziell mit Blut und Fleisch verfahren. Die Priester durften einen Teil essen. Und, genau, aber alles ziemlich kompliziert, wenn man sich das alles anschaut. Jesus hat diesen Opferkult erfüllt, indem er ans Kreuz gegangen ist, indem er für uns Menschen gestorben ist, und zwar ohne Schuld, indem er unsere Schuld auf sich nehmen konnte und dann, eben weil er so rein war ursprünglich von Gott, auch wieder zum Leben erweckt werden konnte und der Tod besiegt wurde. Dadurch sind wir durch Jesus befreit. Befreit von unserer Sünde und können dann in Freiheit leben, anders leben. Kommen wir schon zum letzten Vers. Vertrauen in Jesus. Durch Jesus sind wir zum Glauben gekommen. Gott hat ihn von den Toten erweckt und in Herrlichkeit erhöht. Und in ihn setzen wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung. Ich möchte die schwierigen Situationen, durch die wir alle gehen, nicht beschönigen. Die sind nicht schön. Die sind oftmals hart zu ertragen, schwer. Und wie gesagt, es gibt nicht einen Weg, mit dem man da immer durchkommt. Aber wir müssen durch. Die Frage ist, wie. Und es gibt da eine schöne Geschichte von der Palme, die kennt ihr schon. Kam schon zweimal in Bremen mindestens vor. Martin hat es auch schon mal erzählt. Ein Mann, der in einer Oase einfach Spaß daran hat, kaputt zu machen. Und er legt auf eine Palme einen Stein drauf. Und freut sich jetzt schon hämisch drauf, was passieren wird. Und nach Jahren kommt er zurück und sucht. Er will sich daran freuen, dass jetzt die Palme kaputt gegangen ist. Und er findet die Palme nicht. Steht da, bis sich eine der größten und schönsten Palmen herunterbeugt und ihm den Stein zeigt und sagt Danke dafür. Die Palme musste viel tiefer ihre Wurzeln graben, damit sie stärker wurde, damit sie diese Last tragen konnte. Und so hat sie es geschafft, diese schwierige Situation zu überstehen. Sie hat nach Wasser. Die Wurzeln sind so tief gegangen und haben nach Wasser gegraben. Und nach diesem Wasser des Lebens, nach dieser Nähe zu Gott, die brauchen wir auch. Nach der suchen wir auch immer wieder in diesen schwierigen Situationen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich eine schwierige Situation habe und dann in der Bibel lese, dass es mir plötzlich super geht oder dass die schwierige Situation vorbei ist. Aber es ist so, dass sich manchmal es dadurch ein bisschen einfacher anfühlt. Oder man weiß, andere beten für einen und da hilft einem der Gedanke. Ich habe noch zwei zweite Geschichte mitgebracht, und zwar nicht wie bei Roibos, der Fortführungsband. Weiß nicht, kennt jemand das Buch nicht wie bei Roibos? Ich habe mir da den Wälzer mit allen Büchern geholt und möchte da ganz kurz eine Geschichte daraus vorlesen aus dem zweiten Buch. Es geht um zwei Kinder in dem Buch. Also im ersten Band geht es hauptsächlich um einen Jungen namens Tom, der bei Räubern aufgewachsen ist und dann vom König gerettet wird und dann in seinem Schloss weiter aufwachsen darf. Und wie sein Leben sich verändert und wie er irgendwann seine Freundin Jenny nachholen darf. Und im zweiten Band geht es dann um Tom und Jenny. Genau. Und dann geht es irgendwann auf Reisen und erzählen weiter vom König und vom Königssohn. Der König stellt in dem Fall Gott dar und der Königssohn Jesus. Und es geht darum, wie sich das Leben verändert, wenn man ein Leben mit Gott lebt. Und wir sind in der Situation, dass der Tom und die Jenny nicht wissen, wie sie mit Gerechtigkeit richtig umgehen sollen. Da möchte ich was vorlesen. Sie sehen in einem großen wie so ein Fernseher eine Situation vom Königssohn. Da war der Königssohn, sein Sohn, ihr heißgeliebter Herr, an einen Pfahl angebunden, ganz wehrlos und fast nackt. Seine Haut war überall zerfetzt, Blut lief herunter aus unzähligen Wunden und immer noch kamen Menschen und schlugen zu mit Fäusten und Peitschen, Stöcken und Spitzenwaffen. Unerbittlich, hasserfüllt, bitterböse. Es wollte nicht enden, schrecklich. Nein, wollten beide schreien, aufhören! Aber sie brachten keinen Ton heraus. Händeringend und schluchzend fragten sie sich, konnte denn ihr Vater, sein Vater, dieser mächtige König, dem entsetzlichen Tun kein Ende setzen? Er durfte den Sohn doch nicht im Stich lassen. Und der Sohn, wie konnte er, der strahlende, starke, sich das alles gefallen lassen? Warum tat hier keiner was? Warum blieben beide, der mächtige Vater und sein großer Sohn, hier einfach wie ohnmächtig? Wie konnten sie das aushalten? Ganz verzweifelt schauten Jenny und Tom zu ihm auf. Warum, warum? Riefen sie. Damit die Menschen glauben, dass ich sie liebe, stöhnte der Vater. Was schmerzt ihn mehr? Dass er dem Sohn nicht helfen konnte? Dass er das alles mit ansehen musste? Oder dass die Menschen weiterschlugen? Und was waren denn das für Menschen? So wie es aussah, glaubten sie ihm trotzdem nicht. Trotz all dem. Es war entsetzlich. Strafen müsste man diese Verbrecher. Eigentlich hätte der König sie alle vernichten müssen, dachte Tom. Wenn sie so böse waren und das seinen Sohn antaten, das wäre vernünftiger, als ihnen den Sohn auszuliefern. Der Schmerz im Gesicht des Königs war einem tiefen Ernst gewichen, der den beiden Furcht und Zittern einjagte. Es musste so geschehen. Nur er konnte das tun, sprach er ruhig und sehr bestimmt. Das verstanden sie nicht. So etwas war einfach unfassbar. Da sprach der Vater weiter. Mein Sohn hat alles Böse auf sich genommen. Alles. Auch das Eure. Wieder folgten sie unwillkürlich seinem Blick. Das Nächste, was Tom sah, traf ihn wie ein Hammer. Er selbst stand in der schlagenden Menschenmenge. Es war keine Täuschung, da stand er, mit geballten Fäusten, finsterem Gesicht und fürchterlichen Drohungen im Mund. Das ist ungerecht, schrie er immer wieder zwischendurch, so laut er konnte. Und wer hätte das gedacht? Weiter hinten stand auch Jenny mit Steinen in den Händen und aus ihrem Mund kamen hässliche Schimpfworte. Ja, der Text wird zu lang gehen, wenn ich den ganz vorlesen würde. Ich habe die Geschichte schon mal beim Ostermarsch erzählt. Genau. Diese Geschichte, die hilft mir manchmal, mich selber zu bremsen. Und deswegen wollte ich sie euch mitbringen. In schwierigen Situationen ist oftmals meine Geduld etwas kürzer. Und ich gehe mit anderen Menschen oft nicht so nett um. Ich kann dann oft mich nicht so schnell zurückhalten. Und diese Situation zu wissen, das, was ich falsch mache, das, was ich anderen Menschen antue, bringe ich ja wieder vor Jesus ans Kreuz. Und damit tue ich es ihm an. Und Jenny und Tom in dem Buch hilft es, sich da manchmal zu bremsen. Bei mir klappt es auch nicht immer. Aber immer mal wieder mehr. Und auch im Leid zu wissen, ich bin nicht alleine, der so leidet. Jesus hat viel durchlitten, viel Schweres durchgemacht. Hilft mir da auch. Und der Hannes hat vorhin schon so eine tolle Geschichte von der Perle und der Muschel erzählt. Manchmal kann Gott auch so schwierige Situationen nutzen, dass wir unser Leben darüber hinaus wachsen und danach auch wirklich bei der Stärke herauskommen. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, dass man immer im Nachhinein sieht, die Situation war da und dafür gut. Manchmal wissen wir es auch nicht. Wir müssen einfach nur durch. Aber manchmal merken wir, ich habe die Situation durchgemacht, weil ich sonst spätere Situationen nicht durchstehen konnte. Oder ich habe diese Situation durchgemacht, damit ich anderen Menschen in dieser Situation beistehen kann. Zumindest geht es mir manchmal so. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal zum Fazit sagen. Gott schenkt uns in schwierigen Situationen Hoffnung in unterschiedlicher Weise. In dem Text, Jesus ist unsere Hoffnung. Durch seine Gnade wissen wir, dass alles Leid irgendwann endet. Wir irgendwann bei ihm sind, wo es kein Leid mehr gibt. Und wir dürfen Gottes Kinder sein. Jesus ist jetzt bei uns und hat sich für uns hingegeben. Er begleitet uns und er hat uns lieb. Wir gehören zu seiner Familie. Und wir sind geheiligt dadurch, dass wir zu Gott gehören. Und wir sind unendlich wertvoll und geliebt. Und manchmal kann sogar Gott aus schlechten Sachen etwas Gutes machen. Das Schwierigste ist, manchmal in diesen Situationen dran zu bleiben an Gott und mit ihm in Beziehung zu bleiben, ihn weiter zu lieben. Aber diese Liebe, die er uns entgegenbringt, ist das Einzige, mit der wir da durchkommen. Diese Liebe, um der wir handeln sollen, wie es auch in der Jahreslosung steht, ist das Einzige, was uns da oftmals hilft. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, danke, dass du deinen Sohn geschenkt hast, dass du dieses Opfer gebracht hast, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass du uns so unendlich liebst, dass wir deine Kinder sind und dass du ja, all die schwierigen Situationen deinem Sohn aufgebürdet hast, Herr Jesus, dass du das durchgestanden hast für uns. Siehst, wie schwierig es manchmal im Leben bei uns ist, wie schwierig die Situationen sind, dass sie nicht machbar erscheinen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, diese schwierigen Leidenssituationen durchzustehen, dass du Kraft und Stärke und Geduld schenkst und immer wieder deine Liebe, dass du uns die Situation durchstehen lässt. Dass du uns hilfst, dir auch weiterhin zu vertrauen, auch wenn es manchmal sehr schwer ist in solchen Situationen. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mit uns in die kommende Woche gehst, dass du uns jeden Tag neu deine Liebe und Stärke spüren lässt und uns mit dem ausstattest.